Der Predigtext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 1. Ich lese die Verse 51 bis 53. Er hat Macht geübt mit seinem Arm. Er hat zerstreut, die hochmütig sind, in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Er erfüllt Hungrige mit Gütern und schickt Reiche leer hinweg. Liebe Gemeinde, an den vier Adventssonntagen schaut die christliche Kirche jedes Jahr neu auf Weihnachten hin. Sie wird auf diese Weise hineingenommen in das Ereignis von Christi Geburt, von der Geburt des Menschensohnes, von der Geburt des Gottessohnes. Es ist, als ob man die Bedeutung von Weihnachten gar nicht erfahren könnte, wenn man nicht erwartungsvoll vorausschaut. Heute geschieht dieses Hinschauen auf Weihnachten durch die Worte Marias, der Mutter Jesu. Die Sätze, die ich gelesen habe im Lukas-Evangelium, sind aus dem sogenannten Lobgesang der Maria. Sie hat ihn angestimmt in der Zeit der Erwartung ihres Kindes. Sie trägt das Kind in ihrem Leib, das Kind, das unser aller Schicksal ist. Unser aller Schicksal. Das Schicksal der Welt. Es liegt nicht in den Händen der Politiker, wie alle Welt meint. Auch nicht in den Händen der Militärs. Das Schicksal der Welt liegt in diesem Kind, in Jesus. Noch, so zeigt es diese Geschichte, ist es vor aller Augen verborgen. Ich weiß nicht, mit welchen Worten und Gedanken und Empfindungen ein jedes von ihnen von seiner Mutter erwartet worden ist, getragen worden ist. Ob unsere Mutter über uns im vorgeburtlichen Zustand unserer Person Loblieder gesungen hat oder Klagelieder. Ob sie gelacht hat und sich gefreut oder ob sie geweint hat und traurig war. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt ein ersehntes, erbetenes Kind sind oder wie man so menschlicherseits sagt, ein Zufallsprodukt. Oder gar ungewollt. Wie immer wir in diese Welt gekommen sein mögen, das Geheimnis unseres Lebens liegt im Leben dieses Kindes beschlossen. Wenn wir in diesen Mutterleib hineingenommen werden, mit ihm, wenn wir teilhaben am Leben dieses werdenden Lebens, dann feiern wir an Weihnachten auch unsere eigene Geburt. Und diesmal unter der Verheißung Gottes. Diesmal unter einem Lobgesang Gottes. Diesmal mit einer ganz neuen Zukunft und damit mit einer ganz neuen Bestimmung. Wir in ihm und er in uns. Das Werden seines Lebens ist begleitet von einem Thema, gleichsam wie von einer Melodie, die sich später durch sein ganzes Leben ziehen soll. Das Lied heißt: Gott ist anders. Gott ist so ganz anders. Es ist dann nicht mehr länger das alte Lied von Gott. Das alte Lied von Gott tönt so. Er segnet die Guten und straft die Bösen. Uraltes, nicht aufgebbares Erziehungsprinzip des Menschen. Dieses alte Lied ist auch über unserem Leben gesungen worden. Schon im vorgeburtlichen Zustand und später erst recht. Unter diesem Lied ist auch unsere Mutter geboren worden. Gott straft die Bösen und segnet die Guten. Darum wiederholt sich dieses Lied und darum nennen wir es das alte Lied. Und es ist immer das alte Lied. Hier aber wird im Lobgesang der Maria ein neues Lied angestimmt. Und es wird zur bestimmenden Melodie für das Leben in ihr, das sie in sich trägt, für das neue Leben und für den neuen Menschen, der da geboren wird, für den Sohn, in dem unser Schicksal beschlossen ist. Und das neue Lied heißt: Gott ist anders, ganz anders. Und das ist auch mein Thema heute Morgen. Das neue Lied hat viele Strophen. Die entscheidende aber lautet so: Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er zerstreut die hochmütigen Herzen sind, stößt die Gewaltigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungrigen erfüllt er mit Gütern und die Reichen schickt er leer weg. Das zu erfüllen soll er geboren werden. Das zu leben soll er in die Welt kommen. So viel zum Thema und nun zu den Teilen. Meine Predigt hat wieder drei Teile. Wer sind die Gewaltigen? Das ist meine erste Frage. Wer sind die Gewaltigen, die vom Thron gestoßen werden? Meine zweite Frage ist: Wer sind die Niedrigen, die erhöht werden? Und die dritte ist: Wer sind wir? Wer sind wir hier heute Morgen? Wo sind wir? Die erste: Wer sind die Gewaltigen, die von den Thronen gestoßen werden? Die Menschheitsgeschichte ist reich an Beispielen, in denen sich Menschen erheben gegen die Mächtigen und Gewaltigen, von denen sie unterdrückt werden. Und sie stoßen sie vom Thron. In den letzten 200-300 Jahren hat diese Erhebung die Welt geprägt. Revolutionen, Umsturz. Landesherren wurden verjagt. Kaiser wurden gestürzt. Könige ermordet. Zaren umgebracht. Diktaturen gestürzt. Präsidenten gestürzt. Wieder, wieder, wieder. Im politischen Leben geschieht das mit Getöse. Wenn es weit genug weg ist von unserem Land, dann hören wir das wie fernes Donnergrollen. Wenn es ein bisschen näher kommt, kriegen wir schon eher Angst. Dann berührt es unsere wirtschaftlichen Verhältnisse. Wenn die Gewaltigen im Wirtschaftsleben von ihren Thronen gestoßen werden, dann klingt das weniger spektakulär. Ich habe da einen Satz entdeckt, den finde ich faszinierend. Wenn die Wirtschaftsgewaltigen abgesetzt werden, heißt das: Wir müssen uns von diesem Mann trennen. Ist das nicht nett gesagt? Dahinter steht aber nichts anderes als der Sturz eines Gewaltigen. Wir müssen uns von diesem Mitarbeiter trennen. Wer sind die Gewaltigen? Die Mächtigen? Die Konzernspitze? Die Militärs? Die Banken? Die Industriemanager? Oder vielleicht die Hausbesitzer? Oder vielleicht Die Wissenschaft? Oder die Vernunft? Oder vielleicht mein Chef? Die Mächtigen, sind das nicht die, die das Geld haben und darum das Sagen haben? Aber manche haben das Sagen, auch wenn sie kein Geld haben. Denken Sie nur an die Familienverhältnisse. Die Mächtigen, manchmal ist das der Vater, aber die Mutter hat das Geld. Manchmal ist es die Mutter. Der Mann, die Frau. Wer sind denn die Gewaltigen, die da vom Thron gestoßen werden und wir erbauen uns an einem solchen biblischen Gedanken und finden ihn gut? Die da oben, die anderen, nur nicht ich. Ich wollte mir die Frage bis zum Schluss aufheben, wer wir sind. Darf ich die Pointe vorwegnehmen? Könnte es sein, dass ein jedes von uns Menschen unter sich hat und nicht nur über sich? Könnte es sein, dass ein jedes von uns einen Thron hat, der ihm Macht verleiht über andere? Und sei es nur über die eigenen Kinder oder über den eigenen Mann oder über die eigene Frau. Das war der erste Teil. Der zweite heißt: Wer stößt denn nun die Gewaltigen vom Thron und wer erhebt die Niedrigen? Wer sind denn die Niedrigen? Wer sind denn die, die unterdrückt sind? Ist es das Volk, das auf die Straße geht? Was passiert denn, wenn die Mächtigen gestürzt werden? Ja, dann kommen die Niedrigen nach oben. Aber wer nimmt denn dann den Thron der Mächtigen ein, wenn sie gestürzt sind? Wenn statt dem reichen Chef der einfache Arbeiter dann die Firma führt? Wie auch immer. Was ändert sich denn, wenn statt dem Vater die Mutter die Macht hat in der Familie? Oder umgekehrt? Was ändert sich denn, wenn statt dass die Eltern die Macht haben, die Kinder sie haben? Oder umgekehrt? Ich weiß, was manche denken. Sie sagen, Gott muss auf den Thron. Alle Macht Gott. Die Volksmassen sagen, alle Macht dem Volk, aber wir sagen, Gott muss auf den Thron. Das ist leider nicht so einfach. Denn solange die Menschen Gott selber einsetzen, ist das gar nicht so einfach. Sie haben es ja schon immer getan, sie haben Gott mit kirchlicher Gewalt eingesetzt oder ihn demokratisch gewählt. Aber solange wir Menschen den wählen, der auf dem Thron sitzt, wir ihn einsetzen, wie auch immer, ändert sich nichts. Dann ist der Gott, der auf dem Thron sitzt, der Gott mit unserer Gesinnung. Dann ist es immer wieder das alte Lied. Er straft die Bösen und segnet und belohnt die Guten. Die Kaiser waren Kaiser aus Gottes Gnaden. Die Eltern berufen sich auf Mose, die Männer auf Paulus und die Frauen auf ihr Herz. Und die Firma auf Gottes Segen. Wenn sich die Macht, die Verhältnisse nur umkehren, einfach umkehren, ist nichts neu. Die Niedrigen sind nicht besser als die Gewaltigen, sobald sie auf dem Thron sitzen. Sobald sie die Macht in den Händen haben, weil sie Menschen sind, unfähig zu regieren. Unfähig umzugehen mit dieser Macht ihres Herzens. Es sei denn, es geschieht etwas in ihnen und mit ihnen. Es sei denn, es geschieht etwas mit ihres Herzens Sinn. Das berühmte Umdenken, das heute gefordert wird, braucht eine neue Geburt des Herzens, eine neue Geburt des Geistes, eine neue Geburt des Sinnes. Und die Frage ist, in welchem Mutterleib diese neue Geburt vorbereitet wird, ausgetragen wird, bis sie zur Welt kommt. Das bedeutet, es sei denn, dass wir in den Leib der Maria gehen und teilhaben an dem, der gezeugt wurde durch den Geist Gottes, ändert sich nichts. Es würde bedeuten, dass die vorgeburtliche Geschichte meines Lebens neu geschrieben werden muss, und zwar aus Gottes Verheißung. Neu geschrieben werden muss. Das würde heißen, dass ein neues Wort über meinen Ursprung gesagt werden muss, das Einfluss nimmt auf mein Innerstes und das Werden meiner Persönlichkeit. Es genügt nicht, dass Gottes Wort zum Menschenwort kommt. Es genügt nicht, dass ich irgendwann einmal gläubig werde und dann die Bibel für Gottes Wort halte. Es sei denn, dass mit meinem Innersten etwas geschieht, dass diese Worte, die mein Leben zu dem gemacht haben, was es ist, verändert. Ein neues Lied muss angestimmt werden über meinem Werden. Das sind die Niedrigen, die Gott erhöht. Und nun der dritte Teil meiner Predigt. Wer sind wir? Wo sind wir nun wirklich? Liebe Gemeinde, die Geburtsgeschichte Jesu darf nicht mehr länger von uns gefeiert werden als etwas außerhalb unser selbst. Unser Leben will mitten hineingenommen werden in das Geschehen. Wir dürfen uns nicht mehr länger vorkommen, so wie Hirten auf dem Feld, die dann an der Krippe auf die Knie fallen, das immer noch außerhalb. Nicht mehr länger wie die Magier, die aus ferner Gegend kommen, aus der Wissenschaft, und dann vor Jesus einen Kniefall machen und wieder verschwinden. Wir können und wollen auch nicht Maria sein und noch weniger Josef, sondern Jesus selbst. Das heißt, nicht mehr länger Zuschauer, Betrachter von dem, was da geschieht und damit Beurteilende, sondern er in mir und ich in ihm. Hat er das nicht später einmal gesagt? Vater, du in mir und ich in ihnen und sie in mir eins seien? Was soll das Geschrei der Kirchen von der Einheit? Es sei denn, dass ein Einssein in ihm geschieht, das so weit zurückgeht in der Geschichte meines Lebens bis vor meine Geburt und in Jesus meine Lebensgeschichte neu geschrieben wird. Ein neues Wort über meinem Leben gesprochen. Eine neue Verheißung über meinem Leben geschieht, ein neuer Geist mich zeugt. Die Macht in der Welt gehört nach dieser Verheißung den Demütigen. Nicht so, wie wir das gerne sagen, sie gehörte eigentlich den Demütigen. Oder gar eigentlich den Christen. Seid ganz still, sagt sowas lieber nicht. Den Christen hat fast 2000 Jahre lang die Macht gehört. Was da rausgekommen ist, war nicht begeisternd. Da Das war kein Gottesreich, was da am Schluss stand. Nein, so können wir einfach nicht reden. Wir können nicht sagen, wem die Macht eigentlich gehörte, sondern wir wollen hören, wem Gott sie gibt, wen er erhöht. Und die, denen er sie gibt, werden nicht bereit sein, sie so zu gebrauchen, wie die Menschen es erwarten. Sie werden nicht bereit sein, das alte Lied anzustimmen, weil etwas Neues in ihrem Leben begonnen hat, weil die Macht, die Gott ihnen gibt, sie einer grenzenlosen Ohnmacht bewusst macht. Die Macht der Demütigen ist die Macht der Liebe. Denn die Liebe ist die Macht Gottes. Und die Liebe übt nicht Gewalt. Die Liebe ist ohnmächtig. Die Liebe hat nichts anderes als die Liebe. Aber nichts, nichts sonst. Und damit ist sie preisgegeben. Sie ist der große Widerstand gegen die Religion und gegen das große Machtinstrument der Religion, nämlich die Macht der menschlichen Seele. Die Liebe ist der große Widerstand gegen die Seele. Der Widerstand gegen die Macht des Geldes und gegen die Macht des Fleisches. Was da heißt, Seele, Geld, Leib. Die Demütigen haben Vertrauen in diese Macht der Liebe gegen allen Augenschein. Und darum hören sie auf zu fordern. Darum hören sie auf, endlich die Veränderung dieser Welt zu fordern. Weil sie selbst Entthronte sind, weil sie selber die Ohnmacht angenommen haben, weil sie erfahren haben, dass sie selbst vom Thron Gestoßene sind, in den Machtbereichen ihres Lebens. Und so gilt ihnen die Verheißung: Sie werden die Erde besitzen, heißt es in Matthäus 5, in der Bergpredigt. Diese Verheißung ist mehr als ein Trost für Unterdrückte. Und wer ist schon heute kein Unterdrückter? Diese Verheißung ist eine Berufung für ein ganzes Leben. Und darauf deutet die Geburt Christi. Und darum die Frage: Wo sind wir? Wo ist dein Leben unter diesem Lied? Dem neuen Lied, angestimmt über einem werdenden Leben. Sieh, als ein Mensch, der auf Weihnachten hin vorbereitet wird oder sich selber darauf vorbereitet in dieser Adventszeit, bist du ein Mensch im Werden. Geh hinein in dieses Geheimnis Gottes. Geh hinein in diesen Raum, in dem Gott seinen Sohn werden lässt. Und lass ihn werden in dir. Setze dich dieser neuen Schöpfung aus, gezeugt durch den Heiligen Geist in deinem Herzen. Lass ihn gestalten. Höre auf ihn. Schrei und jammere nicht, wenn du vom Thron gestoßen wirst und dir die Macht zerbricht unter deinen Händen. Und denke daran, es könnte sein, dass er begonnen hat, dich hineinzunehmen in dieses neue Werden, im Hinblick auf die Geburt des Menschensohnes. auf die Geburt des Gottessohnes. Lass dich nicht verrückt machen, wenn sie alle sagen, was tust du für die Welt? Keiner in dieser Welt kann mehr für diese Welt tun, als einer zu werden, der liebt. Mit Gottes Liebe. Keiner kann die Welt mehr verändern, im Hinblick auf das Neue, den Frieden, die neue Schöpfung, als einer, der liebt. Und als einer, der liebt, ist deine Macht zu Ende. Amen. Herr Jesus, im Lobgesang der Maria nimmst du uns hinein in das Geheimnis deines Ursprungs. Lässt uns das Evangelium erfahren in seinen Anfängen in dir. Teilnehmen an dem Werden. Nimm uns mit hinein. Nimm uns selbst mit hinein, die wir kämpfen und leiden an den Worten, die über unserem Leben gesagt worden sind und so bestimmend sind, die wir anderen aufdrängen, weil wir selber unter dem Druck leiden, die wir selbst bedrücken und bedrängen, weil wir bedrückt und bedrängt worden sind, die wir das Elend dieser Welt herumschieben, von einem zum anderen, hin und her ohne Ende. Wir haben Angst vor den Großen, Herr, vor den Mächtigen und wissen nicht genau, wer sie sind. Manchmal lässt du uns ahnen, in der Angst vor der Macht unseres eigenen, unserer Seele, der Kräfte in uns. Manchmal lässt du es unserem Widerstand ahnen, den uns andere geben. Manchmal lässt du es uns ahnen, wenn wir verzweifelt sind, weil die Macht uns aus den Händen geschlagen wird und wir entthront werden in den Machtbereichen unseres Lebens. Herr, nimm uns hinein in das Geheimnis deines Werdens. Lass uns eins werden mit dir und du mit uns. Dass das Neue vom Heiligen Geist Gezeugte in uns werden kann. Bis zur Geburt und unserem Leben eine neue Berufung gibt und eine neue Bestimmung. Lass uns teilhaben an dieser großen Freude, die durch dich geboren wurde. In deinem Kommen, du Sohn Gottes. Du hast uns angenommen als dein Eigen. Du bist für uns gekommen und für alle Welt. Lass uns dieses Geheimnis erfahren. Und sprich dein Wort, das unser Herz überwindet. Das Wort der Verheißung. Und lass uns erschauen im persönlichen Leben, was das bedeutet. Dass die Liebe erstehen kann, die Liebe Gottes, in ihrer geheimnisvollen Kraft, die die Welt überwindet. Amen.